Ja, lasst uns Sprüche 4 aufschlagen. Ich bin gleich dort und dann haben wir auch die Verse. Sprüche 4. Und zwar ab Vers 20. Sprüche 4, ab Vers 20. Mein Sohn, auch ihr Frauen seid damit gemeint, ja, mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Vers 21, lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Weiter, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Ich erinnere, Johannes Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und wir wissen, was er war, das ist er und wird es auch in alle Zukunft bleiben. Das heißt also, wir sollen auf das Wort Gottes hören und darauf Acht haben, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, ja, dass wir beständig das Wort Gottes vor Augen haben, das Wort Gottes im Herzen haben, und wenn das Wort Gottes im Herzen ist, dann kommt es aus dem Mund hervor, denn Jesus hat gesagt, was im Herzen ist, das spricht der Mund. Jesus ist das Wort Gottes und Jesus ist umhergegangen und hat alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Ich habe das Empfinden, dass die Heizung so einen kleinen Tucken höher gemacht wird. Wenn ich gehe, merke ich, hier ist noch ein kalter Wind. Ja, ja, Sturm und Feuer. Okay, ich brauche euch gar nicht zu fragen, ob ihr friert. Ich merke das an mir selber, dass es ein bisschen kühl geworden ist im Raum. Okay, Jesus ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Und das ist heilsam unserem ganzen Leib. Das geschriebene Wort ist tot. Aber wenn wir das Wort in unser Herz aufnehmen, wenn wir das Wort zu unserem Lebensstil machen, dann ist das Wort in uns lebendig. Und das Wort Gottes ist dann in Einheit mit Jesus. Jesus ist aufgefahren gen Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und er hat den Heiligen Geist gesandt, der so ist, wie er selber ist. Der Heilige Geist ist kein bisschen anders als Jesus. Ja, Jesus hat ja gesagt, ich sende euch einen anderen, der so ist, wie ich bin. Und wisst ihr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die sind eins. Und Jesus ist im Heiligen Geist in uns. Er ist in uns, im Geist. Das können wir nicht erfassen mit unserem Verstehen wollen. Ja, es ist Geist. Aber unser Verstand soll erleuchtet werden. Das meint, er soll mehr und mehr Verständnis bekommen. Mehr und mehr verstehen, was passiert, was ist und was er tut. Also, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, dann ist das Wort Gottes, dann ist Jesus im Geist, im Wort Gottes in uns am Wirken. Und wenn wir dann das Wort sprechen, dann kommt das Wort so hervor, wie es durch den Mund von Jesus gesagt wurde. Das Wort ist Kraft, das Wort ist Geist und Leben. Und ich bin jetzt 50 Jahre in der Nachfolge Jesu. Ich bin 1974 in Hannover im Jesus-Treff an Jesus gläubig geworden. Ich habe ihn gebeten, in mein Herz zu kommen. Und er ist gekommen und von dem Zeitpunkt an war mein Leben nicht mehr das alte. Ja, ich habe weiter gesündigt, aber ich wusste, Jesus ist in mein Herz eingezogen. Am Anfang habe ich noch viel gesündigt und ich habe immer, wenn ich es gemerkt habe, manchmal alle 10 Minuten, habe ich meine Sünde bekannt. Feuchte Aussprache. Habe ich meine Sünde bekannt und habe um Vergebung gebeten. Und in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 steht ja geschrieben, wer seine Sünde bekennt, dem wird sie vergeben und das Blut Jesu reinigt ihn von aller Ungerechtigkeit. Und das habe ich in diesen 50 Jahren, wenn ich gemerkt habe, dass ich gesündigt habe, immer wieder getan und mein Gewissen ist wieder frei geworden und ich wurde nicht mehr gequält von dem, was ich da getan habe. So, und es gibt da Lehren, die werden geäußert und werden verbreitet. Da wird gesagt, dir sind ja alle Sünden vergeben, auch die du noch tun wirst. Das ist ja richtig, aber es ist wichtig, sie zu bekennen, damit das Blut Jesu Christi wirksam sein kann und mich und dich reinigen kann von dieser Sünde. Im Geist bist du vollkommen, aber deine Seele, die benötigt beständig Reinigung und Heiligung, Reinigung durch das Wort Gottes, durch das Blut Jesu, durch den Heiligen Geist, Heiligung durch das Wort Gottes, durch das Blut Jesu und durch den Heiligen Geist. Ja, und so mancher, der das getan hat, ja, beständig die Sünde bekannt hat, den hat Gott hochkommen lassen, um das Wort Gottes vor anderen Menschen zu verkündigen. Es ist wichtig, dass wir durch Bekennen des Wortes Gottes ein reines Gewissen behalten. Warum bekennen, obwohl doch Jesus für alle Sünden gestorben ist und mir schon im Grunde alle Sünden, die ich noch tun werde, vergeben hat? Es ist vollbracht. Es ist wichtig, dass ich selber darauf achte, mit der Hilfe des Heiligen Geistes Sünde zu vermeiden. Und wenn ich einfach, hat mir ja alles vergeben, ach, dann irgendwann ist es nicht so schlimm, wenn man nicht nur kleine Sünden begeht, sondern auch wenn man mal eine große Sünde begeht, vielleicht Ehebruch, ja, oder Diebstahl oder was weiß ich, was große Sünden sind. Ja. Bin ja schon lange draußen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Wie lange sind wir verheiratet?
45 Jahre.
45 Jahre, Halleluja. Ja, und lieben uns mehr. Also die Liebe ist inniger geworden. Verliebt sein, das ist Halleluja. Ja? Und wenn dann dieses Verliebtsein-Gefühl vergeht, dann soll eigentlich die Liebe erst richtig anfangen zu glühen. Ne? So soll es sein. Am Anfang ist es ein Feuer und später ist es richtig eine heiße Glut. Wenn ich bei uns zu Hause den Ofen anmache, dann lasse ich ihn richtig aufflammen. Ja? Und irgendwann ist die Glut da und der Ofen ist schon richtig heiß. So, also es ist wichtig, ja, wie ist das mit, meine Frau sagt, das hättest du noch geschafft. Die Ampel ist noch gar nicht rot. Das hättest du noch geschafft. Und ich habe angehalten und ich habe gesagt, wenn ich das öfter mache, dann verliere ich das Empfinden, wann muss ich anhalten. Und dann kann es sein, dass ich mal bei Rot drüber fahre und dann steht da ein Blitzer und dann bin ich dran. Versteht ihr, was ich meine? Ich halte bewusst früher an, damit ich nicht, ach, das schaffe ich noch, kein Problem. Ja, versteht ihr, es leiert aus. Ne? Man ja, und von daher ist es wichtig, dass man früh genug anhält und nicht sündigt. Ne? Okay. Okay, gut. Also ich denke, das ist wichtig, dass wir dranbleiben, Sünde bekennen, uns reinigen lassen durch das Blut Jesu und somit frei werden von der Ungerechtigkeit, die wir getan haben. So, und unser Gott möchte, ja, dass wir in seiner Heiligkeit erscheinen. Was meint Heiligkeit? Ja, nichts anderes als von der Sünde getrennt zu sein und somit auch von der Welt getrennt zu sein, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes halt immer weniger sündigen und dass das Programm der Sünde ausläuft. Es ist ein auslaufendes Programm für uns, ein auslaufendes Programm. Uns wurde das mal so erklärt, früher gab es noch Druckmaschinen, das war mit so einer Walze und das drehte sich und dann wurde gedruckt, das Papier. Und wenn ein Farbklecks zu dick drauf gekommen ist, dann war dieser Farbklecks vielleicht auf 10 Seiten, die bedruckt wurden und irgendwann verblasste der und dann war er weg. Ne? So kann man das erklären. Und so ist das mit der Sünde. Ja, das ist ein dicker Farbklecks, der verunstaltet den Druck, aber im Laufe der Zeit, ja, im Laufe des Druckverfahrens wird er immer blasser, bis er nicht mehr zu sehen ist, weil die Farbe ausgegangen ist. Und so ist das, als schwaches Beispiel natürlich, mit uns in der Nachfolge Jesu, dieser Fleck der Sünde in unserem Leben wird immer blasser, bis er verschwunden ist. Und das nennt die Bibel Heiligung, bis die Sünde verschwunden ist. So, wir müssen wissen, und ein jeder weiß das, kann ich mich selber retten, wie Münchhausen, der sich selber aus dem Sumpf gezogen hat? Nein. Kann ich mich selber erlösen, befreien von der Sünde? Nein. Kann ich mich selber heilig machen? Halleluja. Wenn ihr das kapiert habt, dann sind wir einen Riesenschritt vorwärts. Ich kann mich nicht selber heilig machen. Das haben leider viele christliche Gemeinden in der Vergangenheit versucht, ja, und erschienen äußerlich als heilig, um sich als heilig darzustellen. Und dann Frauen hatten lange Haare, das kam dann besonders auch in der Pfingstbewegung auf, ne? Und irgendwann hatten sie so ein Halleluja-Dutt. Hier, wie wurden die genannt?
Halleluja-Zwiebel.
Halleluja-Zwiebel. Und die sahen dann ganz hässlich aus. 40-Jährige sahen schon aus wie 70-Jährige. Das, ich übertreibe wahrscheinlich. Ja, und also, versucht nicht äußerlich als Heilige zu erscheinen. Also meine langen Haare machen mich nicht heiliger, wie ich bin. Jesus hatte lange Haare, also es geschieht durch den Heiligen Geist, der macht uns heilig. Und wir sollen nicht nach außen versuchen, mehr zu sein, als wir sind. Mehr Schein als Sein. Nein. Nein. Der Heilige Geist heiligt uns. Und wenn wir uns heiliger machen, als wir sind, dann weiß der Heilige Geist, das aufzudecken. Und dann kommen wir irgendwann in die Bedrolle und es wird erkannt, dass wir doch nicht so sind, wie wir vorgeben. Ja, also du darfst so sein, wie du im Moment bist. Und wenn da Sünde kommt, dann mag es sein, dass du eine Schelte bekommst und dann sagst du, ja, es war verkehrt, Herr, vergib mir. Danke für dein Blut, es reinigt und heiligt mich. Wisst ihr, Christ zu werden, hat mit Tod zu tun. Zuerst einmal. Denn Römer 6 sagt, dass wir im Glauben das nehmen sollen, dass wir dort mit Christus am Kreuz gestorben sind. Das alte Sünderwesen, das Wesen, Sünderwesen Bernhard Koch, ist dort mit Christus am Kreuz gestorben. Das soll ich im Glauben nehmen. Dann soll ich im Glauben nehmen, dass ich mit Christus begraben worden bin. Und dann darf ich, und jetzt wird's wirklich gut, ja, dann darf ich mich im Glauben mit Christus als auferstanden betrachten. Und in der Auferstehung Jesu Christi bin ich eine neue Kreatur geworden, eine neue Schöpfung. Halleluja. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, und durch Christus in mir wird mein ganzes Wesen, meine ganze Seele, mein Herz bis hin in den Körper hinein verändert. Also wir sagen den Menschen, ja, Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Wir sagen ihnen, es ist herrlich mit Jesus und es wird dir gut gehen. Ja, und meist wird vergessen zu sagen, ey, wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du zuerst einmal mit ihm am Kreuz sterben. Und wisst ihr, ich hatte so eine Ahnung, bevor ich Jesus in mein Leben bat, bevor ich aus Gott geboren wurde, hatte ich so eine Ahnung. Und ich wollte irgendwie nicht zu Jesus, weil ich mein altes Leben behalten wollte. Ich liebte Jesus, aber ich liebte auch mein altes Leben. Und das hat mich ferngehalten, erstmal von Jesus. Und dann hatte ich eines Nachts einen Traum. Und ich sah, wie Menschenmassen gegen mich kamen, gegen mich aufgebracht waren. Und hinter mir war das Kreuz. Und die wollten mich ans Kreuz schlagen. Und ich wollte nicht ans Kreuz. Ich wollte aber auch nicht zu der Menschenmasse. Das heißt, ich wollte nicht mehr in der Welt sein. Und weil ich nicht mehr in der Welt sein wollte, aber mich vor dem Kreuz scheute, im Traum war das so, packten die mich und schlugen mich ans Kreuz. Und es tat überhaupt nicht weh. Weil Jesus hat die Schmerzen auf sich genommen. Jesus hat am Kreuz die Schmerzen auf sich genommen. Jesaja 53, lasst uns mal schauen. Jesaja 53, Vers 4 und Vers 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat gelitten, er hat die Schmerzen des Kreuzes, was wir hätten erleiden sollen, auf sich genommen. Und wir dürfen jetzt im Glauben uns für gestorben mit Christus am Kreuz betrachten. Im Glauben. Das heißt also, ja, wie war das? Ich wurde dann gläubig an Jesus, nachdem mir im Traum gesagt wurde, wenn du am Kreuz hängst, du wirst keine Schmerzen haben. Wie war das danach? Dann wurde ich gläubig an Jesus. Und es war herrlich, diese Beziehung, die ich mit Jesus hatte. Ich sündigte noch viel. Ja, der Farbklecks war der Sünde war noch zu überdeutlich in meinem Leben. Aber ich war schon aus Gott geboren und hatte die Beziehung mit Jesus im Geist. Und das hatte Auswirkungen auch auf mein Befinden. Und ich sagte zu Jesus, ich will dir nachfolgen und ich möchte hineingelangen in die Tiefen der Erkenntnis deines Wesens. Aber mach langsam. Mach langsam. Zu der Zeit habe ich noch Haschisch geraucht. Mach langsam. Weil ich wollte nicht vom Haschischrauchen weg. Und immer wenn ich Haschisch rauchte, merkte ich, dass Jesus sich zurückzog und das Empfinden, was ich für Jesus hatte, sich zurückzog. Ja, und dann habe ich gedacht, die Wirkung von Haschisch und die Wirkung von Jesus, was willst du lieber? Und ich wollte lieber die Wirkung von Jesus. Und von daher konnte ich einfach so aufhören, ohne Probleme. Vorher habe ich noch gesagt, Haschisch rauchen werde ich niemals, niemals aufgeben, niemals. Von morgens, wenn ich aufstehe, bis abends, wenn ich ins Bett gehe, werde ich alle paar Stunden Haschisch rauchen. Du auch? Ja. Und neulich haben wir am Badesee jemanden getroffen, bei uns dort in Deckbergen, und der rauchte Haschisch, es ist ja jetzt erlaubt. Ja. Und so mancher denkt, ach, der Staat hat es erlaubt, jetzt kann ich doch mal anfangen. Ja, jetzt ist doch, wenn der Staat das erlaubt, dann ist das doch positiv, ne? Dann wirkt das doch gut für mich. Und so werden die Kinder jetzt erzogen. Ne? Nein, es hat mich träge gemacht, ja. Es hat mich faul gemacht, es hat mich bewegt, immer schön irgendwo zu sitzen oder zu liegen und Musik zu hören. Na gut, aber die Wirkung von Jesus war weg. Ach so, ja, den ich da getroffen habe am See. Und dem habe ich Zeugnis gegeben und habe ihm erzählt, dass ich 1970 angefangen habe, Haschisch zu rauchen, LSD zu nehmen und dass ich nie gedacht hätte, dass ich aufhören werde, Haschisch zu rauchen. Mit LSD, das war was anderes. Das habe ich genommen, weil ich wissen wollte, ob es mehr gibt als das, was man mit den Augen sieht. Und wisst ihr, auf einem LSD-Trip sind mir Dämonen erschienen. Und die gaben mir zu verstehen, dass sie mich überhaupt nicht mochten. Die gaben mir zu verstehen, dass sie gegen mich sind und dass sie Aktionen gegen mich am Wirken sind. Ja, lacht mich aus und okay. Und ich habe gedacht, ganz cool bleiben. Ich bin auf LSD. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Nicht auffallen, damit sie mich nicht abholen und mich in irgendeine Psychiatrie einweisen, wo dann unser Doktor mich behandelt. Okay, gut, dann kam ich wieder runter und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wenn es solche Wesen, wenn es eine unsichtbare Welt gibt, ja, achso, ich erkläre noch mal ganz kurz, wie LSD wirkt. Wir haben 5 Sinne, ja, hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Und es wurde herausgefunden, dass die untereinander, unsere Sinne, in Konkurrenz sind. Und es wird gesagt, dass in bestimmten Restaurants das Licht heruntergedimmt wird und laute Musik gespielt wird, damit der Geschmackssinn nicht so erfasst, wie es wirklich schmeckt. Ja, oder es gibt Versuche beim Zahnarzt, dass jemand einen Kopfhörer aufbekommt mit ganz lauter Musik. Und die Musik, diese ganz laute Musik, die bewirkt, dass beim Bohren der Schmerz nicht so gefühlt wird. Ja, also die Sinne sind untereinander in Konkurrenz. Und LSD wirkt, dass die Sinne blockiert werden, die 5 Sinne in einem gewissen Maß blockiert werden. Und der 6. Sinn, der Sinn für die unsichtbare Welt, dadurch freigesetzt werden wird. Also, die 5 Sinne sind so in Konkurrenz untereinander und blockieren im Grunde den 6. Sinn. Ja? Und Gott möchte nicht, dass der 6. Sinn, der sechste Sinn eröffnet wird. Man kann diesen Sinn durch Zauberei eröffnen oder durch autogenes Training oder Yoga oder buddhistischen Übungen. Ja. Und LSD wird als Instant-Mystizismus bezeichnet. Ja, dass man mit einem Hubschrauber auf den Berg fliegt und dann dort auf dem Berg die gute Aussicht hat. Und Übungen, um dahin zu gelangen, das ist so, dass man zu Fuß diesen Berg hochkraxelt, um dann oben die gute Aussicht zu haben. So, unser Gott möchte nicht, dass der sechste Sinn für uns eröffnet wird, weil durch diesen sechsten Sinn gelangen wir in eine verbotene, für uns verbotene Welt, wo die Dämonen hausen. Man öffnet sich dann für die, dass sie dann einfahren können in den menschlichen Körper. Und ich hatte auch einmal die Vision, dass ein Drache in mich eingefahren ist. Und als ich dann für mich beten ließ, ja, da hatte ich das Empfinden, mir wurden die Hände aufgelegt im Jesus-Treff, als ich gläubig wurde an Jesus. Ich empfand mich als Flasche und ja, denk das ruhig, ne? Ich empfand mich als Flasche, die einen Korken hatte und der Korken wurde rausgezogen und der Drache, der Geist in der Flasche, der musste entweichen durch Gebet. Halleluja. Und ich war wieder frei. Und ich war wieder frei. So, LSD. Ja, da werden die Sinne blockiert und der Sinn für der sechste Sinn geöffnet. Und so mancher ist nicht mehr von runtergekommen. Es war nicht das LSD, sondern ist hängen geblieben im sechsten Sinn. So, wir, die wir an Jesus glauben, wir sind aus Gott geboren und wir haben den siebten Sinn bekommen. Geist aus Gottes Geist, dass wir erkennen können, was in Gott ist. Nur Geist aus Gott kann erkennen, was in Gott ist. 1. Korinther Kapitel 2. Ja, ein natürlicher Mensch kann nicht erkennen, was in Gott ist und kann auch kaum erfassen, dass Gott ist. So, und von dort aus, vom siebten Sinn aus, werden wir, wie soll ich das sagen, dass er mich recht versteht, ist für uns der sechste Sinn nicht mehr gefährlich, weil wir stehen im Namen Jesu gegen die Mächte der Finsternis. Der siebte Sinn hat Gemeinschaft mit Gott, der im dritten Himmel dort seinen Thron hat. Nebenbei gesagt, muss gesagt werden, dass Gott die Himmel geschaffen hat. Gott selber ist noch über den Himmeln, auch über den dritten Himmel, obwohl er im dritten Himmel seinen Thron hat und dort gegenwärtig ist und Jesus dort zur Rechten des Vaters sitzt. So, das ist, der dritte Himmel ist ein Bild für den siebten Sinn, wo Gott ist. Und der sechste Sinn ist ein Bild für den zweiten Himmel. Und im zweiten Himmel, da hausen zurzeit noch die gefallenen Engel. Die haben keinen Zutritt mehr in den dritten Himmel, seitdem Jesus dort am Kreuz gestorben ist. Da ist der Teufel aus dem und seine gefallenen Engel, die mit ihm sind, die sind aus dem dritten Himmel in dem Moment herausgeworfen worden und mussten eine Etage tiefer in den zweiten Himmel. So, und wenn wir beten, dann gehen unsere Gebete vom ersten Himmel, also von unserem Sein auf dieser Erde, durch den zweiten Himmel in den dritten Himmel. Und die gehen durch, wenn wir das Wort Gottes beten. Das Wort Gottes können die sich dort im zweiten Himmel aufhaltenden Mächte der Finsternis nicht aufhalten. Und Gott erhört sofort. Das lesen wir aus Daniel Kapitel so und so. Ja? Und der Engel, der von Gott in dem Moment losgeschickt wurde, als Daniel betete um etwas, der wurde gehindert, ja, der kam aus dem siebten Himmel und wurde gehindert im zweiten Himmel von dem gefallenen Engel, der über Persien herrschte. Der hinderte ihn, kam nicht durch. Aber Daniel betete weiter und er fastete, nicht total, aber er fastete und enthielt sich von bestimmten Speisen. 3 Wochen lang. Es dauerte 3 Wochen, bis der Engel, den Gott sofort, in dem Moment, wo Daniel um etwas gebeten hatte, losgeschickt wurde, um die Gebetserhörung Daniel zu bringen. Das heißt also, wenn du betest, entsprechend des Wortes Gottes, dann erhört Gott sofort, in dem Moment, wo du betest. Und er schickt einen Engel los, um dir die Gebetserhörung zu bringen. Aber der Engel wird versucht, ja, gehindert, um zu uns nicht durchzudringen. Das ist wichtig zu wissen. Dein Gebet ist erhört. Aber da finden Kämpfe statt im zweiten Himmel. Und wenn du dranbleibst und weiter betest, du brauchst nicht mehr darum bitten, dass der Herr dir das gibt, sondern du sagst schon Dank, dass du es empfangen hast. Und da steht in Psalm 51, Vers 23. Psalm 51, Vers 23. Oder ist es Psalm 50? 50, Entschuldigung, Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich. Wofür sagt man Dank? Für das, was man empfangen hat. Ja, und wenn es noch nicht sichtbar ist, aber man weiß, ich habe es. Das nennt man Glauben. Ich habe es. Das nennt man Glauben. Ich habe es. Das nennt man Glauben. Dann sagt man Dank und das ist dann wie ein Opfer. Ich überwinde mich. Meine 5 Sinne sagen, wo hast du es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Du kannst es gar nicht sehen. Du kannst es nicht riechen, du kannst es nicht schmecken, nicht fühlen, ja, ne, hören auch nicht, wenn es ein Geräusch ist, was man erbeten hat. Okay, also ich glaube, dass ich es habe. Wer glaubt, der hat. Wer nicht glaubt, der hat nicht. Wenn du hoffst, dass du es bekommst, Hoffnung schiebt es immer in die Zukunft. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Aber es gibt eine lebendige Hoffnung. Wenn ich es habe, dann weiß ich, dass es kommt. Die lebendige Hoffnung hat eine Frau, die schwanger geworden ist. Das Baby ist nicht zu sehen, aber sie weiß, ich hab's, das Kind. Sie glaubt, ich hab's. Sie sieht es nicht. Und das Kind reift in ihrem Bauch heran. Und die Zeit von der Empfängnis bis zur Geburt nennt man lebendige Hoffnung. Das ist also eine Hoffnung, die weiß, ich hab's. Ich werde es nicht irgendwann empfangen oder kriegen. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Das ist Glaube im Verbund mit einer lebendigen Hoffnung. Ja, 9 Monate ist die Frau, die Schwangere, in einer lebendigen Hoffnung. Und sie achtet darauf, dass ihr Lebensstil so ist, dass das Kind in ihrem Leib nicht zu Schaden kommt. So, und so ist das. Ich erbete etwas und ich sage gleich Danke, weil ich glaube, der Herr da hört. Ich hab's und der Engel ist losgeschickt worden, um es zu mir zu bringen. Aber da ist eine Hinderung im zweiten Himmel. Gefallene Engel kämpfen gegen den Engel, der mit der Gebetserhörung zu dir oder zu mir auf dem Weg ist. Also sagen wir Danke. Wer Dank opfert, also ich hab's, ich sag Danke. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige mein Heil. Eine andere Übersetzung sagt, wer Dank opfert, der preist mich. Und da wird der Weg eröffnet, auf dem dann das Erbetene zu dir oder zu mir kommt. Das ist sehr wichtig zu wissen. So manche Gebetserhörung kommt ganz schnell zu uns und es gibt aber auch andere Gebetserhörungen, die dauern vielleicht ein paar Jahre. Ja, also lass dich nicht entmutigen, der Herr hat gehört. Er hört, den Engel losgeschickt. Und wenn wir Dank sagen, vielleicht Teilfasten, wie Daniel es getan hat, dann bekommt der Engel, der auf dem Weg ist zu uns, aufgehalten wird, Verstärkung. Im Fall von Daniel war es so, dass Michael dem Engel Gabriel, der zu Daniel geschickt wurde, geholfen wurde. Dass Gabriel geholfen wurde durch den Engel Michael. Und dann wurde die Bresche geschlagen. Und dann kam der Engel durch und Daniel empfing die Gebetserhörung. Und der Engel hat, das könnt ihr nachlesen, Daniel, der Engel hat ihm alles erklärt, was da geschehen ist. Von daher wissen wir das, wenn wir das lesen, und von daher weiß ich es. Und das ist ein Prinzip. Ja, also der zweite Himmel ist, da kann man hinein durch den sechsten Sinn. Ja, Gott hat auch den sechsten Sinn geschaffen, aber für Menschen, die mit Jesus und somit mit dem Vater nicht zu tun haben, nicht aus Gott geboren worden, ist es sehr gefährlich, den sechsten Sinn oder den sechsten Sinn zu benutzen, um in die unsichtbare Welt zu gelangen. Ja, also die fünf Sinne sind für den ersten Himmel, für unsere sichtbare Welt. Der sechste Sinn ist für den zweiten Himmel. Und der siebte Sinn, den wir bekommen durch die Geburt aus dem Geist, ist für den dritten Himmel. Oder noch besser gesagt, nicht nur für den dritten Himmel, sondern um in Gott selber hineinschauen zu können, in das, was in ihm ist. Ist das nicht wunderbar, aus Gott geboren zu sein, Geist aus Gottes Geist geworden zu sein und mehr zu erfahren, was in Gott ist? Ja, ich denke, wir schauen doch nochmal in 2. Korinther, Kapitel, nee, 1. Korinther, Kapitel 2. Ja, was ich noch sagen wollte, den jungen Mann, den wir dort am Badesee getroffen haben, dem habe ich also Zeugnis gegeben, dass ich Jesus kennengelernt habe und dass ich genauso gedacht habe wie er, aber durch Jesus kennenlernen konnte ich dann abwägen, was will ich, weiterhin Haschisch rauchen oder Jesus erleben? Und weil Jesus erleben viel besser war als die Wirkung von Haschisch, habe ich mich entschieden, Jesus erleben zu wollen und habe aufgehört, Haschisch zu rauchen. Und das habe ich ihm erzählt. Und mir kam dann, dass die Menschen Jesus erleben müssen. Ja, wenn jemand Drogen nimmt und dem sagt man, du musst aber aufhören, ja, die sagen nein. Das ist doch wunderbar. Das ist Besseres gibt's nicht. Ich habe bisher Besseres nicht erlebt. Aber wenn sie sich für Jesus entscheiden und Jesus erleben, dann können sie selber abwägen. Willst du mit Jesus oder willst du weiterhin durch Drogen dein Leben ärmer machen? Willst du dich durch Jesus bereichern oder durch Drogen ärmer machen? So, und es ist immer am besten, wenn die Menschen es selber erfahren, dass Jesus besser ist, dass Jesus das Leben ist, dass durch Jesus eine Kraft ins Leben kommt mit einem besonderen, schönen Gefühl. Ja? Und dass das vergeht, wenn man Drogen genommen hat. So, das wollte ich noch sagen, weil wenn Drogenabhängige kommen, ja, wer die Geschichte von Walter Heidenreich kennt, die haben, als sie an Jesus gläubig wurden, die haben in ihrer Gemeinschaft, Drogengemeinschaft, die haben Jesus gebeten, dass doch einer vorbeikommen sollte, der Drogen hat, Haschisch hat, damit sie für den Abend was haben. Und dann kam tatsächlich einer vorbei. Aber das war nicht Jesus. Und irgendwann haben sie es kapiert, ja, dass es da einen Unterschied gibt und dass Jesus besser ist als die Wirkung von einer Droge. Wisst ihr, der Teufel kann ja auch dann solche Gebete hören und dann schickt er jemanden vorbei, das ist dann nicht Jesus, sondern dann schickt der Teufel einen vorbei und bringt Drogen und alle denken, oh, Jesus hat unser Gebet erhört. Ja? So, ich wurde, nachdem ich gläubig wurde an Jesus, ziemlich schnell los von Haschisch, habe auch kein LSD mehr genommen und das war vielleicht ein, zwei Monate, dann war ich durch. Ja, und natürlich haben die Geschwister mir das gesagt. Die haben mir gesagt, es ist angebracht, keine Drogen mehr zu nehmen und so. Ne? Aber ich musste es selber herausfinden. Ja, und so ist das auch mit allen anderen. Wir sagen untereinander, das ist nicht gut, was du machst und das ist nicht gut. Dann hat man das vernommen und dann bewegt man das. Und es muss aber vom Geist Gottes nochmal selber kommen. Aber von außen, dass wir untereinander uns sagen, was gut ist und was nicht gut ist, was man tun sollte und was man lassen sollte, das sollen wir schon tun. Aber jetzt nicht versuchen, den anderen, wenn er es nicht macht, beiseite zu schieben. Ja, sondern beten, Heiliger Geist, es ist deine Arbeit, nicht meine, ich habe es gesagt, aber es ist deine Arbeit, zu überzeugen, du bist der Lehrer in dieser Person und nur du kannst heiligen, nur du kannst erlösen, nur du kannst befreien, nur du kannst retten. Ja, okay. Als wir 1990, das sind ja schon fast 35 Jahre her, eine ganz kleine Erweckung in Rinteln hatten, dass ungefähr innerhalb eines Monats ungefähr 50 Leute in Rinteln zum Glauben kamen, da gab es dann Leute in der Gemeinde, die wollten die gleich heiligen. Und ich habe gesagt, bitte stopp, es läuft gerade so gut. Hier werden Menschen gerettet und fangen an zu glauben an den Namen Jesus. Und wenn wir jetzt anfangen, die zu heiligen, weil ich ja selber, ich wollte nicht ans Kreuz. Also am Kreuz zu sein heißt, mein altes Leben drangeben. Und das wollen die auch noch nicht. Die wollen erst mal Jesus erleben. Ja? Die wollen erst mal Jesus erleben. Heiligen kann nur Gott. Aber okay, aber die Stimmung war, die können nicht so weiterleben. Nein, das hat Gott auch so gedacht, die können nicht so weiterleben. Gut, und als dann wir angefangen haben, die zu heiligen, einer nach dem anderen ging. Ja. So, der eine wollte mit den Zigarettenrauchen nicht aufhören und der hat nicht aufgehört. Und der ist dann an Lungenkrebs gestorben, 30 Jahre später. Ne. Der ging dann aus der Gemeinde, weil das war ihm zu heilig bei uns. Und ja, hat sich dann eine Gemeinde gesucht, die dann gnädiger war. Ne? Ja, aber das war richtig, er sollte aufhören zu rauchen. Das war richtig. Ne? Ich meine, Michaela kann ja ein Zeugnis geben. Ne? Ja, komm her, gib ein Zeugnis. Wir haben sie immer wieder erwischt beim Rauchen. Hat sich hinters Haus gestellt und wir kamen da plötzlich lang.
Aber ihr habt mich nicht erwischt, eindeutig nicht. Also ich habe natürlich nicht geraucht da, wo meine Geschwister waren, weil ich die auch nicht belasten wollte damit. Ne? Weil natürlich auch Geschwister dazu neigen, uns heiligen zu wollen. Das war sehr schön formuliert. Ne? Und dann kamen auch immer wieder ganz tolle Tipps, wie ich denn nicht mehr rauchen könnte. Das habe ich alles irgendwie ausprobiert, das hat alles nicht funktioniert. Aber ich habe meine Hoffnung nicht aufgegeben. Bis ganz zuletzt, als er dann gesagt hat, jetzt machst du es so, da hatte ich die Hoffnung aufgegeben und habe gesagt, okay, Herr, höre ich dich denn jetzt? Das weiß ich nicht mehr, aber ich probiere das nochmal aus. Und dann habe ich, als wir in eine Freizeit gefahren sind, eine letzte geraucht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Das war irgendwie 2:30 nachmittags oder 3 oder so. Und von da an habe ich keine mehr geraucht. Halleluja. Nach 18 Jahren. 18 Jahre. Ne, jetzt sollen wir natürlich nicht 18 Jahre im Drogen hängen, ne? Das wird nicht so lange dauern. Aber wenn jemand eine Sünde hat noch und der schleppt die noch mit, glaub nicht, dass der das unbedingt will. Ich wollte nicht mehr rauchen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Und Elisa hat mich eben nochmal angeguckt und hat gesagt, ich war schwanger, ich habe geraucht. Ich habe geraucht und ich habe gebetet. Und ich gesagt, Herr, du musst dieses Kind bewahren. Und da war nichts an ihr. Die war rein, als die geboren wurde. Oft sehen Raucherkinder ganz schlimm aus. Und ich konnte es nicht, es ging nicht. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich stille sie nicht, wenn ich rauche. Das mache ich nicht. Und dann bin ich 2 Tage vor der Geburt frei geworden für 4 Monate. Und nach 4 Monaten, nachdem meine Milch weg war, bin ich wieder angefangen zu rauchen. Weil der Teufel hat eine Situation hervorgerufen und ich bin darauf reingefallen. Das hat effektiv 18 Jahre gedauert. Klag keinen an. Glaub nicht, die sitzen da und sagen, hoch, ist doch rauchen, ist doch kein Problem, ich rauche ich mal. Oder keine Ahnung, mach irgendwas anderes. Und wenn du jemanden siehst, der in so einer Situation ist, dann bete doch, bete und bitte Gott, dass er ihm hilft. Klag ihn nicht an.
Ja, es hat auch nichts geholfen. Wir hatten ja in vergangenen Jahren hatten wir immer für 40 Tage so ein Teilfasten angesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ihr, die ihr raucht, fastet doch mal rauchen. 40 Tage. Und hat das was genützt? Hat nichts genützt. Halleluja. So, gut. Ja, natürlich ist es wichtig, dass wir uns, das sagt ja auch die Bibel, gegenseitig korrigieren, ja, dass wir darauf hinweisen. Aber wir müssen dabei wissen, letztendlich ist es der Heilige Geist, der befreit, ja, der einen davon löst und heiligt. Es ist der Heilige Geist. Im Verbund mit dem Wort Gottes, denn in Johannes 17, Vers 17 heißt es, da sagt Jesus zum Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt also, wir werden durch Gottes Wort im Verbund mit dem Heiligen Geist geheiligt.
Stell dir mal vor, es wäre mir gelungen, mit den vielen Tipps und Tricks, die sie mir alle gesagt haben, stell dir mal vor, es wäre mir gelungen, aus meiner Initiative heraus, aus meinem Wollen heraus nicht mehr zu rauchen. Aus meiner eigenen Kraft. Stell dir vor, es wäre mir gelungen. Da wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin, in der Gnadenhaltung. Definitiv nicht.
So, ich bin genau das Gegenteil. Ich habe viel Zigaretten geraucht und natürlich Haschisch und da gab es einen LSD-Trip, den ich hatte. Und als ich davon runterkam, hatte ich die Stimmung, dass ich meine Haut, das Fleisch von den Knochen ziehen kann. So eine Stimmung war da. Und ich war noch nicht gläubig an Jesus, also ich habe mich schon mit Jesus beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, du musst mit irgendwas aufhören, was du da machst. Zigaretten rauchen und LSD nehmen, nicht mehr. Seitdem habe ich auch kein LSD mehr genommen. Und ich habe ohne Jesus, aber schon mit vorgreifender Gnade von Jesus, habe ich aufgehört mit Rauchen. Einfach aufgehört, zack, fertig, aus, ich rauche nicht mehr. Dann habe ich mich gut gefühlt. Wisst ihr, sich zu beherrschen ist ein wunderbares Gefühl. Ja? Wenn man sich beherrschen kann und es geschafft hat, das ist ein wunderbares Gefühl. Ja.
Aber ohne Jesus hat man Entzugserscheinungen. Ich habe das auch hinter mir. Ich habe auch, bevor ich zu Jesus gekommen bin, mit dem Rauchen aufgehört. Und es war so, dass die ersten 3 Tage hart waren. Ja, und dann war es ganz locker, ziemlich locker. Und ich habe zu der Zeit noch gearbeitet. Und nach 8, 9 Wochen habe ich an jedem Wochentag, Montag bis Freitag, immer zwischen 10 und 11, so einen Anfall gekriegt, dass ich richtig gezittert habe. Und ich habe einen Schweißausbruch gekriegt. Ich hatte Gott sei Dank eine Dose Tabak in meiner Tasche mit Blättchen drin und einem Feuerzeug drin. Und ich habe mir gesagt, wenn das nicht gleich aufhört, ich bin ja frei, ich kann mir dann eine drehen. Das hat mich beruhigt. Ne? Das hat mich beruhigt. Also der Gedanke, dass ich kann, wenn ich will, hat mich beruhigt. Ne? So, und dann nach dieser einen Woche war es vorbei, dann war ich komplett durch.
Halleluja. Ja, also ich war doch stolz darauf, dass ich einfach aufgehört habe. Einfach. Einfach. Und wisst ihr, habt ihr es erzählt, ist doch ganz einfach von Rauchen loszukommen. Ne? Man hört einfach auf. Und dann habe ich im Traum geraucht. Da war ich schon gläubig an Jesus, habe ich im Traum geraucht. Dann bin ich morgens aufgewacht, habe Buße getan. Habe um Vergebung gebeten. Also da war doch noch irgendein Zug zur Zigarette, ja. Okay, aber ich habe nicht mehr wirklich geraucht. Aber es sagte mir, ja, dass ich in Gefahr stehe, jederzeit rückfällig zu werden, und habe ich Gott die Ehre gegeben und dass letztendlich er mich befreit hat und es vorgreifende Gnade war, dass ich das tun konnte. Ja, und ich meine, der Feind versucht uns ja immer dahin zu bringen, oh, ich habe was geschafft. Und dann wird man stolz und dann lebt man nicht mehr aus Gnade, sondern hast du gut gemacht. Ne? Ja, und das ist die Gefahr. Ne? Das ist die Gefahr. So, auch als wir als Gemeinde brauchen Gnade. Ja? Ich weiß, dass wir von Jesus einen apostolischen und Pioniersegen empfangen haben. Aber das heißt mit anderen Worten, dass man von anderen Geschwistern, anderen Gemeinden nicht so gern gesehen wird und vor einem gewarnt wird. Und das kann dazu führen, entweder, dass man demütig bleibt, Jesus, erhalte uns in dem, was du uns gegeben hast, oder es kann zu der Haltung führen, wir sind etwas Besonderes. Ne? Er möchte sein Werk tun in uns als Gemeinde. Und er möchte, dass wir eine Pioniergemeinde bleiben. Und er möchte, dass seine Kraft durch uns wirksam wird. Ja, und wir waren ja in den 90er Jahren, waren wir in Richtung 200 Leute. Da haben wir hier dieses Zentrum bekommen, 1997. Und wir haben innerhalb von 10 Jahren 10 Lobpreis-CDs herausgebracht, die viel gekauft wurde und Verbreitung fanden, die CDs Verbreitung fanden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Schweiz, und wir haben auch einige nach Amerika mitgeschleppt und nach Malaysia, die unsere Lieder dann mitgesungen haben. So, und irgendwann gab es dann Schläge und Leute verließen uns und die Gemeinde wurde immer kleiner und Karin hat immer gesagt und immer reiner. Und, und bei Corona haben wir den letzten Schlag erlebt, dass uns etliche verlassen haben und ihr eigenes Ding machen, weil sie nicht mit uns mitmachen wollten, mit uns, die wir keine Maske im Gottesdienst getragen haben und auch richtig schön gesungen haben und uns umarmt haben und Gottesdienste einfach weitergemacht haben. Und das wollten die nicht, die hatten Angst. Ja, und waren obrigkeitshörig, aber die Bibel sagt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, und wir empfanden, Jesus, hätte der eine Maske getragen? Nein, hätte er nicht. Von ihm ging Gesundheit aus. Ja, und er hätte es auch nicht zur Liebe für andere Menschen getan. Ja, das war auch ein Argument. Wir setzen eine Maske auf, wir haben keine Angst vor der Krankheit, aber wir tun es aus Liebe für die anderen, ja, damit die keine Angst vor uns haben. Nein, fertig. Wir im Gottesdienst umarmen wir uns und da haben wir erst richtig angefangen, uns zu umarmen. Ne? So, und wir singen hier und wir haben Gottesdienste und wir zuerst hatten wir Desinfektionsmittel da aufgestellt, da vorne. Aber die meisten haben sich gar nicht desinfiziert. Und, naja, war eine harte Zeit, aber es war auch im Nachhinein eine super Zeit. Ja, und wir als Gemeinde, wir werden zurzeit ganz neu wieder aufgebaut. Die Salbung haben wir nicht verloren. Ja, aber wir haben Schläge gekriegt, weil wir uns bestimmten Maßnahmen widersetzt haben. Ja, wenn die nicht gegangen wäre, dann wäre der Raum jetzt, die Stühle wären alle besetzt. So, ne? Halleluja. Jesus hat mir gesagt, dass er sie rausgenommen hat. Dass er sie rausgenommen hat aus der Gemeinde. Und ich wurde morgens um 6 Uhr wach, ungefähr 6 Uhr. Und ich sah ein Krebsgeschwür mit Metastasen und von oben kam eine Hand und die Hand griff das Krebsgeschwür und zog es nach oben und die Metastasen, die gingen mit. Und ich hörte im Geist, wie Jesus zu mir sagte, ich soll nicht versuchen, irgendjemand, der jetzt aus der Gemeinde rausgeht, zu halten. Es ist von mir, dass sie gehen. Es ist von mir. Das heißt jetzt nicht, dass sie außerhalb der Gemeinde ein Krebsgeschwür sind, aber in der Gemeinde waren sie ein Krebsgeschwür. Ja, weil sie den Fluss des Geistes entgegenstanden, weil sie verhinderten, dass das Leben von Jesus in dem Maße in uns hineinfließen konnte, wie es hineinfließen sollte. So, nun sind wir sie los. Ja, jetzt, er baut uns neu auf, ja, und meine Einsicht ist diesbezüglich oder überhaupt, wenn sowas vorkommt, wenn Prüfungen da sind. Das war eine Prüfung für uns als Gemeinde. Die meisten haben sich hier nicht impfen lassen. Die übrig geblieben sind, haben sich nicht impfen lassen. Und wir haben mit denen, die danach zu uns gekommen sind, denen gesagt, was es mit der Impfe auf sich hat und haben für sich beten lassen, haben Buße getan und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, ist alles in Ordnung, weil diese Impfe hat viel Schaden angerichtet. Ja. Glück hatte der oder diejenige, die eine Charge bekommen haben, wo nichts drin war oder nur Salz gespritzt wurde. Ne. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin. Unser Gott möchte, dass wir die Prüfungen, die kommen, bestehen. Und das wollte ich sagen. Nach bestandener Prüfung geht es in eine größere Herrlichkeit. Und Herrlichkeit heißt auch Ehre oder Gewicht, dass unser Dasein in der Welt ein Gewicht oder ein größeres Gewicht bekommt. Ehre, Herrlichkeit, Ruhm. Das griechische Wort Doxa gibt das her. Ruhm, Ehre, Herrlichkeit, Gewicht, bekannt werden, mit dem Glanz der Herrlichkeit Gottes einhergehen und in Kraft, in einer größeren Kraft zu sein. So, und von daher ist es wichtig, dass wenn weitere Prüfungen kommen, denn ich möchte in eine noch größere Herrlichkeit als die in die ich jetzt hineinkommen konnte, gelangen. Wir hatten in den 90er Jahren einen Sieg nach dem anderen. Wir hatten Konferenzen. Im Jahr 2000 waren wir in der Kreissporthalle und da kamen 800 Leute, mit denen wir zusammen eine Konferenz hatten, aus Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, sogar ein Ägypter war da. Ja, es waren super Zeiten. Und wir hatten einen Sieg nach dem anderen und dann bekamen wir Schläge, damit wir, wenn wir stolz geworden, ich weiß nicht, ob wir stolz geworden waren, wahrscheinlich, ne, gab es Schläge, aber damit wir nicht zu stolz werden und wieder in Demut gelangen, gab es Schläge und dann verließ uns der erste Lobpreisleiter und dann der zweite. Karin bekam plötzlich Gehirnbluten. Und dann fragte ich, das hat mich so angeballert, dass Karin Gehirnbluten bekam. Dann fragte ich, was das soll. Ich habe doch geglaubt, dein Wort, ja, dass du uns beschützt und dass du uns den Rücken frei hältst. Was ist denn da passiert? Und dann hatte ich eine Vision und ich sah mich in einem Boxring. Und in diesem Boxring, ich war Champion, ja, habe einen Boxkampf nach dem anderen gewonnen. Und dann kriegte ich so eine genockt, dass ich da lag im Boxring. Und ich wurde ausgezählt. 1, 2, 8, 9. Und bei 9 habe ich mich aufgerappelt und dann stand ich. Und dann kam der Pausengong. Halleluja. Glück gehabt. Und dann fragte ich, ja, so empfand ich unsere damalige Gemeindesituation und das, was Karin und ich erlebt haben, als sie Gehirnbluten hatte. Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, Bernd, der Vater hat dich geehrt. Wie geehrt? Krieg so einen genockt und das war eine Ehre. Wo ich einen genockt gekriegt habe, dass ich da lag, das war, als Karin Gehirnbluten hatte. Ja, ja, ihr seid in eine höhere Liga aufgestiegen. Ihr seid in eine höhere Liga aufgestiegen. Ihr seid aufgestiegen. Und wie ist das, wenn ein Fußballverein, vielleicht zweite Bundesliga, in die erste aufsteigt? Wo dümpeln die meistens herum? Im unteren Viertel, ne? Weil da kommen stärkere Gegner. Stärkere Gegner. Wenn du ein higher level, more devil. Ja, wenn du ein höheres Level erreichst, dann sind da mehr Teufel, stärkere Gegner als die, die zuvor gegen dich angetreten sind. So, und der Geist Gottes sagte, es ist wichtig, dass ihr vergebt, 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 vergebt. Dass ihr das Wort Gottes noch mehr in euch aufnehmt. Dass ihr das Wort Gottes weiterhin und noch mehr proklamiert. Ja, dass ihr trainiert. Es ist wichtig, dass ihr trainiert, damit ihr gegen die starken Gegner antreten könnt und weiterhin siegreich sein könnt. Ja, und wir haben danach keine solche Siege mehr gehabt. Wir auf diesem höheren Level waren wir dann im unteren Viertel. Ja, und aber wir sind durchgekommen. Wir sind durchgekommen. Halleluja. So, und während der Zeit, wo wir mehr Schläge bekommen haben, sind wir in der Welt rumgereist und haben in den Ländern, wo wir waren, das Wort Gottes verkündigt. Und es ging aber nicht mehr so weiter mit dieser Gemeinde, wie es vorher so war. Als wir richtig siegreich waren, da suchten wir ein neues Zentrum. Und ich hatte die Stimmung, wir brauchen, weil alles so gut lief, wir brauchen ein Zentrum mit mindestens 1000 Sitzplätzen. Wenn es geht, sogar 2.000 oder 3.000. Weil es war wirklich, es war herrlich. Ne? Und es ging vorwärts und Leute kamen dazu. Dann haben wir dieses Zentrum hier gezeigt bekommen für 900.000 D-Mark. Und das war uns aber zu teuer und zu klein. Also 900.000 D-Mark für dieses Zentrum hier ist zu klein und da können wir auch was Größeres in Angriff nehmen. Wenn wir für 900.000 glauben sollen, dann können wir auch für 2 Millionen glauben. Also das macht auch keinen Unterschied mehr. Wir hatten hier einen Prediger viele Jahre, Bob Main. Und der sollte nach Mallorca und dort für Jesus seinen Dienst tun. Und der hat dann eine Wohnung gesucht und da wurde eine frei. Und der die Wohnung vermieten wollte, der hat den Mietpreis erhöht. Und die hatten gar kein Geld zu der Zeit, nur so zum Leben, aber nicht um so eine Wohnung anzumieten. Und ich weiß nicht, also vorher, der Vormieter hat gesagt, ich muss so und so viel bezahlen und dann der Vermieter hat zu Bob Main gesagt, ich will aber diesen Preis dafür haben, dieses Geld dafür haben. Nun hat Bob Main gesagt, in Ordnung, ich nehme die Wohnung. Und die Frau sagte dann zu ihm, Mensch, bist du verrückt, das können wir doch gar nicht bezahlen. Der setzt da so viel drauf, das können wir doch gar nicht bezahlen. Dann hat er gesagt, das andere, den vorhergehenden Preis hätten wir auch nicht bezahlen können. Gott hätte uns doch sowieso versorgen müssen. Ob er nun 500 Euro für uns aufbringt pro Monat oder 800 Euro, es macht doch keinen Unterschied, oder? Für Gott macht das doch keinen Unterschied. Okay, und so habe ich dann auch gedacht. Aber der Geist Gottes sagte mir, ich muss zuvor noch sagen, ein Jahr später kam der Immobilienmakler zu uns und sagte, wir sind runtergegangen auf 700.000 D-Mark. Wollt ihr es haben? 200.000 D-Mark weniger. Wollt ihr es haben? Und dann sagte der Geist Gottes zu mir, dass wir das hier nehmen sollen, weil es werden Stürme kommen, wenn wir größer planen, dann werden wir das, was wir größer dann angehen, was größer ist, werden wir nicht halten können. Und er hat mich erinnert an die Geschichte, die in der Apostelgeschichte geschrieben steht, Der Apostel Paulus wurde als Gefangener nach Rom überführt. Und die kamen nach Kreta und das war die Zeit, wo die Stürme kommen. Und die landeten in einem Hafen, Guthafen genannt. Und Paulus wusste, hier müssen wir bleiben. Und er hat gesagt, wenn wir diesen Hafen, wo nichts los ist, wo alle sich langweilen werden bei der Überwinterung, aber wir müssen hier bleiben, weil die Stürme kommen und wenn wir weiterfahren, dann werden uns die Stürme ergreifen und dann werden wir Schaden erleiden. An diese Geschichte wurde ich erinnert und der Kapitän empfand, das ist kein guter Ort zum Überwintern. Ja. Und dann hat er sich besprochen mit dem römischen Hauptmann und die kamen dann überein und haben nicht auf den Apostel Paulus gehört und sind losgeschippert und dann kam der Sturm und dann sind sie auf der See gewesen und haben schreckliche Tage erlebt und dann vor Malta erlitten sie dann Schiffbruch. Aber alle wurden gerettet, nur das Schiff nicht. So, und ich wollte nicht, dass wir das, was wir kaufen werden, verlieren. Die Leute hätten wir nicht verloren, aber das, was wir kaufen werden, das hätten wir verloren. Das hätten wir nicht halten können und das sehe ich jetzt, wenn ich zurückschaue, dass wir nicht, die Umstände nicht so waren, dass wir es hätten halten können. Aber wir haben das dann hier gekauft und mit dem Geld, das ging alles super und wir hatten diese Stürme und wir konnten es halten. Der letzte Sturm war, als uns die Leute während der Corona-Zeit verließen. Etliche von denen haben das hier zu der Zeit mitfinanziert. Ja, und ich dachte, oh, ich habe dann noch gesagt, dann übernehmt ihr das. Übernehmt ihr die Gemeinde. Weil ich die Stimmung hatte, in dem Moment, als sie sagte, wir verlassen euch. Was wird dann? Können wir das finanziell tragen? Und Jesus hat Leute hier zu uns gebracht, ja, die geholfen haben, hier das zu tragen, auch finanziell. Und ich habe zwar immer mal wieder Prinzipien des Gebens hier uns mitgeteilt, aber ich habe nicht groß oder vielleicht überhaupt nicht gesagt, wie es uns geht als Gemeinde, was die Finanzen betrifft, weil ich will, dass der Heilige Geist die Einzelnen anspricht, ja, und die dann Freude kriegen und wissen, das ist der Heilige Geist, um das Werk, die Gemeinde hier zu segnen. Und er hat es gemacht bisher. Halleluja. Er wird es machen. Er ist derselbe, der in der Vergangenheit war, auch heute und er ist auch in Zukunft, wie er in der Vergangenheit war. So, wenn ich die Geschichte schon angefangen habe, ich habe keine Minute mehr, wir sind schon über die Zeit drüber, aber ich empfinde, dass ich das noch sagen sollte. 700.000 D-Mark, das war noch nicht Euro. Und bevor wir dieses Angebot bekommen haben, haben wir schon mal Geld in der Gemeinde gesammelt, weil die Bank doch immer einen gewissen Satz von Geld haben will, um dann Geld zu verleihen. Und wir hatten ungefähr 17.000 D-Mark zusammengesammelt, gespart über einen gewissen Zeitraum. Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, wir sollen diese 17.000 D-Mark verschenken. Und dann sah ich im Geist den Pastor, der gerade dabei war, in Hannover seine Gemeinde zu renovieren. Und dann sagt er, dem gebt das Geld. Und mit der Leitung gesprochen. Und wer da gibt, dem wird gegeben werden. Ja, es gibt noch mehrere Bibelstellen. So, und dann waren wir die 17.000 D-Mark los. Der Pastor hat sich gefreut. Und wir standen da ohne Geld für das neue Zentrum. Und dann kam das Angebot mit 700.000 D-Mark. Ist so ein gutes Geschäft, ne? 17.000 verschenken, 200.000 D-Mark weniger aufbringen müssen. Ne? Das war das erste Zeichen dafür, ja, dass es richtig war, die 17.000 wegzugehen. So, und dann kamen wir nach England, nach Sunderland, und da gab es, ich weiß nicht, ob sie ihren Sitz immer noch dort hat, eine Prophetin, die heißt wie die Filmschauspielerin Sharon Stone. Und Freunde, die wir besucht haben in England, die sagten, lasst uns doch morgen nach Sunderland fahren. Dort ist eine Prophetin, die möchte euch kennenlernen. Und dann sind wir nach Sunderland gefahren und dann kamen wir in ihr Büro und dann sagte sie, bevor ich euch kennenlerne, will ich über euch prophezeien. Du kannst es immer so schön sagen, was sie prophezeit hat.
Ja, sie sagte, ich sehe, dass ihr dabei seid, ein neues Zentrum zu kaufen und ihr werdet euch aus der Stadt etwas herausbewegen in das Industriegebiet und das ist von mir. Und ihr werdet keine Kredit, also ihr braucht keinen Kredit haben und ich werde euch, ich werde euch erlauben, so, eigentlich ist es nicht üblich, sagt sie. Eigentlich ist es nicht üblich, dass man Kredit nimmt oder dass man Kredit von der Bank bekommt. Und sie sagte, aber euch erlaube ich das und ich werde euch lehren, auf dem Wasser zu gehen, auf dem Wasser der Finanzen, bis alles abgezahlt ist. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, wir laufen immer noch auf dem Wasser.
Halleluja. So, das war die Bestätigung. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nehmen es. Es muss nur noch mit der Bank geregelt werden. Und wisst ihr, die Bank hat keine Vorleistung von uns gefordert. Kein Eigenkapital. Ich habe dann den Mitarbeiter der Sparkasse Schaumburg in Rinteln gefragt, wieso brauchten wir kein Eigenkapital aufbringen? Ja, ich habe gesehen, eure Gemeinschaft ist so lebendig und ja, ich habe mit Vorgesetzten gesprochen, die haben es auch erlaubt, dass wir kein Eigenkapital aufbringen mussten. Das war Gott. Aber es gibt noch einen anderen Gedanken. Wir waren mitten in der Stadt, hatten dort unsere Räumlichkeiten, haben ganz laut Lobpreis gemacht, mittwochsabends, freitagsabends, mit Rumbrüllen wie ein Löwen, schreien wie eine Gebärende, mitten in der Stadt. Und da wohnten Leute um uns herum, die haben sich, und sonntags früh, also richtig, richtig so laut wie hier, die haben sich gar nicht beschwert. Ne? Aber vielleicht die Stadt hat der Sparkasse gesagt, wenn die Geld haben wollen, bitte gebt es ihnen. Das ist meine Annahme, dass die hier aus dem Stadtzentrum rauskommen. Das ist meine Annahme. Das habe ich bisher noch nicht so rausgefunden. Ja, und dann... Das war eine Lagerhalle hier, wir mussten die umbauen und einiges machen auch hier am Bungalow und so. Ja, und das hat dann, die Bank hat uns 1.150.000 D-Mark geliehen. Und nach ein paar Monaten kam eine Spende von 100.000 D-Mark, dass wir also schon mal ziemlich weit runter konnten von der Summe, die wir da geliehen hatten. Ja, also, man kann das nicht machen. Ja, der Heilige Geist hat uns getragen, dass wir solche Schritte gehen konnten. Ja, und wir sind jetzt seit 1997 hier. Das sind 27 Jahre. Ja, und wir konnten jeden Monat ohne Probleme, mit Probleme auch, aber wir konnten jeden Monat bezahlen. Also die Probleme waren her. das sieht nicht gut aus auf unserem Konto. Du hast gesagt, dass du uns versorgen willst. Das heißt, wir mussten schon ins Gebet gehen, ab und an, damit es weiter floss. Es war nicht ohne Gebet einfach so, dass wir das Geld bekamen. Ja, da gibt es noch viele Geschichten, wie der Herr uns auch finanziell als Gemeinde gesegnet hat. Noch eine Geschichte. Wir hatten ja eine apostolische Konferenz. Und der Saal war voll, vielleicht 300 Leute. Also die Stühle waren dann gestellt bis hier vorne hin. So, und eine apostolische Konferenz. Und ein Missionar war da, Klaus-Peter Kügler, der kennt ihr? Der war in Irian Jaya im Dschungel bei einem Stamm, die noch nie Besuch hatten von Weißen. Und da hat er sich mit seiner Familie dann hinbegeben und hat, ne? Ja. So, und das war ein Opfer, ne, im Grunde. Und seine Kinder wuchsen dort auf und der ganze Stamm bekehrte sich irgendwann. Und er war hier. Das ist vielleicht auch schon 20 Jahre her. Der war hier. Und vorher war er öfter mal hier und hat berichtet von dem, wie seine Arbeit voranging. Und dann hatte einer von den Apostolischen, die hier mit eingeladen waren, von Jesus her den Impuls, lasst uns doch für die Jesusgemeinde sammeln. Ich freute mich, Halleluja, wir waren finanziell in der Betrouille, es lief zu der Zeit finanziell nicht so gut. Das ist Gott, das wird für uns gesammelt. Halleluja, preis den Herrn. So, und dann ist gesammelt worden und dann hörte ich auf einmal den Heiligen Geist zu mir sagen, es war mehr eine Bitte, er hat es nicht befohlen oder gesagt, mach das unbedingt, das war eine Bitte. Er hat gesagt, Bernd, was sagst du dazu? Würdest du das Geld, was gesammelt wurde, Klaus-Peter Kügler mitgeben, mit als Erstattung für die Jahre, wo er bei den Fajos war? Aber plötzlich kriegte ich Freude. Das war nochmal ein Impuls vom Heiligen Geist. Er hat mir durch Freude gesagt, es ist von mir, ja. Du bist jetzt nicht verrückt oder es ist nicht ein Gedanke vom Teufel. Ja, wenn ihr gebt, dann habt ihr weniger. Nein. Und dann habe ich es öffentlich gesagt, dass der Heilige Geist mich gefragt hat. Er hat mich nicht gedrängt, das zu tun, hat mich gefragt. Und ich habe ja gesagt. Dann habe ich das öffentlich gesagt. Und dann haben wir Klaus-Peter Kügler gesegnet, ihm das Geld zugesagt. Ich wusste nicht, wie viel in dem Korb drin war. Wer war zu der Zeit? Ja, doch, ja. Ne? Ich wusste nicht, was in dem Korb drin war. Und hinterher, als wir zählten, ich weiß nicht mehr auf Cent, ich weiß nicht, ob es schon D-Mark war, auf Pfennig, ich weiß es nicht mehr, aber in Richtung 30.000 D-Mark oder 30.000 Euro. Oh Herr, das hätten wir doch so gebraucht. Aber die Geschichte geht weiter. Wir sind später dann finanziell nochmal so gesegnet worden, dass wir aus dieser Lage herausgekommen sind. Es hat ein paar Monate danach noch gedauert, aber der Herr hat es belohnt. Klaus-Peter Kügler reist danach nach Neuguinea, Papua Neuguinea, da Irian Jaya, und war in einer Stadt, es war nicht bei den Fajos selber, in einer Stadt, wo eine Zusammenkunft war von Pastoren, eine Pastorenkonferenz. Und die Pastoren waren in Finanznot. Das, was sie so monatlich bekommen hatten, das war schon 3 Monate nicht zu ihnen gekommen. Und die Familien litten und so. Und dann hat Klaus-Peter Kügler das Geld dafür benutzt, um den Pastoren zu helfen und damit sie aus der Notlage herauskommen konnten. Versteht ihr, wenn man gehorsam ist, was das für positive Auswirkungen haben kann? Und die Pastoren waren glücklich, ja, und konnten wieder zu essen kaufen für ihre Familien. Das kam dann zu uns. So, das heißt also, jedes gutes Werk, was wir tun, das, ich hätte fast gesagt, frisst sich weiter, aber das sagt man in Bezug dazu nicht, sondern das hat Auswirkungen. Bitte? Kehrt auch wieder zurück, aber es vermehrt sich, es geht weiter. Ja, es geht weiter. Es setzt sich durch und ebbt irgendwann natürlich ab. So wie wenn man einen Stein ins Wasser schmeißt, gibt es Wellen und die ebben dann ab. Aber es hat Auswirkungen. Und wenn die Pastoren dieses Geld nicht bekommen hätten, hätten sich nach irgendeiner Arbeit umschauen müssen, hätten nicht weiter so für Jesus wirken können wie zuvor. Das hätte negative Auswirkungen gehabt. Also ich nehme das mit dem Abebben zurück. Der Geist Gottes sagt, weil sie weitermachen konnten, hat es beständig Auswirkungen gehabt. Ja, manchmal, ich tue Buße, es ebbt nicht ab, es geht immer weiter. Und der Segen Gottes, ja, hat Auswirkungen und Auswirkungen und Auswirkungen und Auswirkungen und Auswirkungen und ebbt nicht ab. Fertig, so. Amen. So, jetzt aber. Na, hat sich die Viertelstunde noch gelohnt? Okay. Halleluja. Herr Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus und wir wollen in dem gehen, was Jesus macht, in Bezug zu uns. Ja, jeder von uns möchte im Grunde in dem gehen, was Jesus in Bezug zu ihm macht. Und so hilf uns, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir darin gefunden werden. Ja, wir wollen tun, was du sagst und wirke, ja, dass wir Freude bekommen, um dann auszuführen, was du uns gesagt hast. Ja, ich danke dir, dass du in unserem Leben wirksam bist und dich durchsetzt und uns heiligst und uns ja, erlöst von dem, was uns noch bindet an Finsternis. Ja, du bist am Werk. Du bewirkst, dass wir in Gerechtigkeit leben können, in der Gerechtigkeit, die wir geworden sind. Ja, du führst uns in alle Wahrheit und setzt uns durch die Wahrheit, die wir erkannt haben, frei. Ja, du gibst uns Weisheit, du gibst uns Kraft, du gibst uns Leben, du gibst uns Rat, du gibst uns Autorität in deinem Namen, Jesus. Ja, und wir wollen in dem gehen, ich sage es noch einmal, wir wollen in dem gehen, was du in Bezug zu uns machst. Wollen wir das? Amen. Amen.